Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die erste Hitzewelle in diesem Jahr haben wir hinter uns und die nächste nimmt mit dem heutigen Tag gerade an Fahrt auf. Die Zahl der heißen Tage und der tropischen Nächte hat in Deutschland im Laufe der letzten Dekade zugenommen und die Tendenz ist weiter steigend. Die Folgen des Klimawandels treffen die Zivilisation an vielen empfindlichen Stellen in Form von Dürren und Ernteausfällen oder im anderen Extrem mit Starkregen und Überschwemmungen. In Deutschland leben rund 3/4 der Menschen in Städten und die sind ebenfalls nicht auf die Herausforderungen des Klimawandels eingestellt. Wie sehr sich zum Beispiel die versiegelten Flächen aufheizen, merkt ja jeder, der schwitzend an einem Park oder einer großen Gartenanlage vorbeikommt. Die Temperaturen sind dort mindestens 5 Grad kühler und das Klima insgesamt viel angenehmer. Mehr Grünflächen, weniger Asphalt könnte das Leben für die hitzegeplagten Städte erleichtern. Aber auf der anderen Seite fehlt in begehrten Ballungsräumen auch der Wohnraum. Wie diese widersprüchlichen Ansprüche unter einen Hut gebracht werden könnten, darüber sprach ich mit Professor Stefan Emeis. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Urbane und Ökoklimatologie am Karlsruher Institut für Technologie. Zuerst einmal wollte ich wissen, wo in den Städten eigentlich diese Hitzeinseln entstehen.
Ja, diese Hitzeinseln entstehen in der Innenstadt, dort, wo wir dichte Bebauung haben, also massive Baukörper, die sich im Laufe des Tages aufheizen und wo wir versiegelte Oberflächen haben, wo also kein Boden mehr zu sehen ist, keine Pflanzen wachsen, wo also keine Verdunstung stattfinden kann. Dort sehen wir die stärkste Aufwärmung in den Städten.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, also wenn alles versiegelt ist, dann heizt es sich auf und bleibt auch über Nacht heiß. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Städte runterzukühlen?
Ich glaube, Begrünen ist eine der größten Möglichkeiten, die wir haben, die wir an manchen Stellen auch relativ schnell umsetzen können. Wenn wir den Platz haben, können wir versuchen, zusätzliche Bäume zu pflanzen. Wir können versuchen, größere versiegelte Flächen vielleicht teilweise aufzubrechen und wieder Rasenstücke oder Ähnliches dort hineinzubringen, dass es eben einen Feuchtigkeitsaustausch an der Oberfläche geben kann. Denn jeder Verdunstungsvorgang braucht Energie und diese Energie steht dann eben nicht für die Aufheizung zur Verfügung.
Sie sagen das als Wissenschaftler, der aber auch Praxiserfahrung hat. Sie sagten gerade, naja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Baum zu pflanzen, sollte man das tun. Ich weiß aber von Kommunalpolitikern, dass es riesige Diskussionen gibt, wenn man einen Parkplatz wegnimmt und da einen Baum hinstellt oder wenn man einen Marktplatz begrünt, was sicherlich alle Menschen, die dort leben, begrüßen würden, aber die Marktbeschicker, denen fehlt dann halt der Platz. Das heißt, es gibt einen großen Konflikt um den wenigen Platz, den man hat in der Stadt.
Klar. Städtischer Raum ist wertvoll, ist begrenzt und insofern gibt es immer viele Interessen, die sich dort teilweise auch widersprechen, aber man wird einen Kompromiss finden müssen, der letztendlich im Interesse aller ist. Was nützt mir ein Markt, wenn es so heiß ist, dass die Leute nicht zu den Marktständen hingehen? Und es gibt noch mehr Gründe, wenn ich zum Beispiel an den Marktplatz in Karlsruhe denke. Auch der ist weitgehend vegetationsfrei in seiner neuen Form, nachdem man die Straßenbahn tiefgelegt hat. Argument war, dass die Bauwerke besser zur Geltung kommen, die auf beiden Seiten des Platzes stehen und dass man sozusagen die historische Komponente, die in diesen Bauwerken steckt, nicht behindern will durch Baumpflanzung und Ähnliches. Also es kommen noch weitere Dinge dazu. Es sind gar nicht immer nur wirtschaftliche, es sind häufig auch ästhetische Aspekte, die ins Feld geführt werden.
Wie kann man denn dann den Umwelt- und den Klimaschutz in der Stadtentwicklung und auch in die kommunale Planung integrieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, im Prinzip geht das wahrscheinlich über die Bauordnung und über die Bauverträge, die gemacht werden. Die Stadt hat ja gewisse Rechte, Dinge vorzuschreiben. Solange sie sich im Rahmen des Baugesetzbuches bewegt, kann sie ja beim neuen Bauvorhaben Vorgaben machen. Dazu gehört, dass entweder bestehendes Grün, bestehende Bäume erhalten werden oder dass auch eine gewisse Zahl von Bäumen neu gepflanzt wird. Und über Grünordnungspläne kann man natürlich dann auch versuchen, im gesamten Stadtgebiet eine gewisse Balance zwischen Gebäuden und Grün herzustellen.
Das ist tatsächlich teilweise etwas schwierig. Selbst wenn Bäume gefällt werden, müssen zwar Ersatzmaßnahmen ergriffen werden, aber wo diese Bäume gepflanzt werden, das ist, soweit ich weiß, relativ lax formuliert. Das heißt, die müssen nicht in der Innenstadt wieder entstehen, die können auch draußen gepflanzt werden. Und
Das sind diese Ausgleichsflächen, die in der Umweltgesetzgebung immer wieder vorkommen. Da haben Sie schon recht, teilweise kann man diese Maßnahmen dann aus der Stadt heraus verlegen. Und dann wird zwar der Natur insgesamt etwas Gutes getan, aber man kämpft eben nicht spezifisch gegen das Problem Hitze in der Stadt.
Nehmen wir mal an, es läuft gut und es ist nicht wie in Karlsruhe oder auch wie in Köln, wo man hinter dem Bahnhof eine riesige versiegelte Fläche geschaffen hat, den Breslauer Platz, und das Argument, darunter verliefen Kabel, deswegen kann man da unmöglich irgendwas Grünes pflanzen. Dieses Argument wird auch in Köln ständig wieder ins Feld geführt, sodass es eigentlich immer stärker versiegelt ist in dieser Stadt. Und es gibt viele Städte, in denen das so läuft. Welche Chancen, glauben Sie, haben Bürger gegen eine derartige Verwaltung und im Schulterschluss mit der Politik eigentlich vorzugehen, wenn sie eine lebenswertere und grünere Stadt haben wollen?
Gut, jede Stadt hat ihre Einflussmöglichkeiten, wo die Bürger mitsprechen können. Das beginnt ganz formal bei Wahlen alle 4 bis 6 Jahre, wenn das Stadtparlament neu gewählt wird, der Gemeinderat, die Stadtversammlung. Aber es gibt ja auch noch ehrenamtliche Initiativen, die man gründen kann. Man kann sich mit gleichgesinnten Bürgern zusammenschließen und versuchen, Pläne zu entwickeln, die man dann bei der Stadt vorbringt und mit einer gewissen öffentlichen Unterstützung auch versucht, dafür Gehör zu finden. Also zum Beispiel die Agenda 21-Idee, die seit der Konferenz von Rio von 1992 ja immer wieder mal ins Spiel gebracht worden ist, wäre eine Möglichkeit, Bäume in der Stadt zu pflanzen. Zumindest ist das beispielsweise in der kleinen Stadt in Oberbayern, wo ich wohne, ist das in den letzten Jahren passiert. Da hat eine sehr aktive Agenda 21-Gruppe für Baumpflanzung im Stadtgebiet gesorgt.
Die Bäume sind das eine, die Fassade sind ja das andere. Welche schnelle Möglichkeit gäbe es dort, wenn man jetzt also im Bestand versucht, die Versiegelung ein bisschen aufzulockern?
Sie geben das richtige Stichwort. Fassaden. Gebäude brauchen ja nicht nur eine Beton- und Glasfassade zu haben, sondern dort, wo keine Fenster sind, kann man ja versuchen, an den Fassaden und auch oben auf den Dächern zumindest in begrenztem Maße auch wieder Grün anzubringen. Das geht hin bis zu ganz extremen Beispielen. Es gibt 2 Gebäude in Mailand, die sogenannten vertikalen Wälder heißen die auf Deutsch übersetzt. Da ist praktisch auf jedem Balkon ein Baum gepflanzt und jetzt nach ein paar Jahren sieht dieses Gebäude wirklich, man sieht von dem Haus fast nichts mehr. Es ist einfach eine grüne Pyramide, die da steht, von unten bis oben bewachsen. Das ist natürlich auch eine statische Frage. Also das Gebäude muss diese Gewichte an der Fassade aushalten. Es muss auch eine Möglichkeit geben, diese Pflanzen zu bewässern. Also da sind eine Reihe von Randbedingungen notwendig. Aber insgesamt gibt es nirgendwo eine Vorschrift, dass ein Gebäude nach außen völlig kahl und glatt sein muss, sondern je mehr Grün man über die Fassaden und die Dächer in den Stadtraum hineinbringt, desto mehr Verdunstungsmöglichkeiten schafft man. Und man wirkt dann eben auf lange Sicht doch der Aufheizung der Städte entgegen.
Es gibt ja noch andere Aspekte, die man mit im Blick behalten muss bei der Stadtplanung, zum Beispiel Windschneisen. Gerade bei der baulichen Nachverdichtung, weil ja in bestimmten Ballungsgebieten der Anspruch auf mehr Wohnungen sehr groß ist, sollte man das mit im Blick behalten, oder? Da gibt es auch einen großen Austausch manchmal zwischen dem Umland und der Innenstadt.
Ja, Windschneisen. Früher nannte man das Frischluftschneisen. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Element in der Gesamtplanung einer Stadt. Vor allem nachts, wenn es im Umland deutlich abkühlt, bildet sich dort ja Kaltluft. Und wenn man die Möglichkeit gibt, dass zumindest ein Teil dieser im Umland gebildeten Kaltluft in den Stadtraum hineinfließen kann, zumindest hineinsickern kann, dann gibt es für die Bewohner dann doch deutliche Entlastung in der Stadt. Dafür, wie gesagt, muss man so eine Art Korridore vorsehen, dass von außen nach innen diese Luft auch strömen kann. Also in Städten, die in orographisch gegliederten Gelände liegen, wo es also Täler gibt, dann wird es wahrscheinlich entlang der Talachsen sein, dass man solche Schneisen schafft. Bei großen Städten in völlig flachem Gelände kann man sich an der Hauptwindrichtung orientieren und muss einfach hoffen, dass über diese Schneisen genug Kaltluft bis in die Stadtinnere fließt. Das Problem ist eben, wenn Einzelinteressen dann an bestimmten Punkten dafür sorgen, dass diese Schneisen verstellt werden durch größere Baukörper, dann wird dieser Fluss unterbrochen. Man muss sich diesen Fluss relativ flach vorstellen. Das ist wie Wasser, was am Boden entlang fließt. Genauso Kaltluft ist schwerer als warme Luft. Sie wird am Boden entlang fließen und nicht über große Hindernisse hinweg fließen. Von daher müssen diese Korridore wirklich weitgehend hindernisfrei sein, damit dieser Luftaustausch auch stattfindet.
Wenn man Sie jetzt nötigen würde, aus dem schönen oberbayerischen Dorf, wo nochmal Bäume nachgesetzt wurden, nach Hamburg mitten in die Stadt zu ziehen oder nach München, und Sie könnten sich aussuchen, wo Sie da wohnen, nach welchen Aspekten würden Sie sich Ihre neue Bleibe suchen?
Also ich möchte natürlich persönlich schon etwas Grün um mich herum haben. Insofern würde ich mir schon eine Bleibe im Außenbereich der Städte suchen und nicht im völlig zugebauten Innenbereich. Das ist Erst mal eine Frage der Ästhetik, das ist dann eine Frage der Temperaturen, über die wir ja gerade sprechen. Es ist aber auch in der Regel eine Frage des Preises, weil die Grundstückspreise natürlich, je weiter sie nach innen kommen, immer höher werden. Aber das hat ganz andere Gründe. Das liegt jetzt nicht an der Hitze, sondern an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Grundstücksfläche im Innenbereich.
Und wie würden Sie versuchen, in Ihrer direkten Umgebung mit wenigen Handgriffen sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen, mit Blick auf die immer heißer werdenden Sommer in der Zukunft?
Also idealerweise, und das habe ich jetzt gerade diese Tage auch wieder festgestellt, ist ein Haus, was über mindestens 2 Etagen geht. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, das weiß ich auch ganz genau. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, und Sie haben ja hypothetisch gefragt, was ich mir aussuchen würde, dann würde ich mir eine Wohnung oder ein Haus über mindestens 2 Etagen aussuchen, weil ich dann nachts relativ effektiv lüften kann. Wenn ich unten und oben jeweils ein Fenster öffne, dann werde ich nachts, wenn es draußen kühler ist als drinnen, einen Luftzug von unten nach oben in dem Gebäude erzeugen können. Und auf diese Art und Weise kann ich dann nachts die Gebäude wieder herunterkühlen und kriege vor allem nachts eben auch die Kühle, die ich für einen erholsamen Schlaf brauche. Unsere Problematik ist ja, warum diese Hitzeinseln eigentlich so schädlich sind, ist ja, dass nachts nicht die richtige Erholung gefunden wird, wenn man bei Temperaturen von, sage ich mal, 24, 25 Grad und mehr geschlafen werden soll. So ein Schlaf ist eben nicht mehr so erholsam wie ein Schlaf bei 18 Grad. Und deswegen sollte man nachts die Frischluft nutzen. Aber das geht eben am besten, wenn man über vertikal auf verschiedenen Ebenen das Fenster aufmachen kann. Nur horizontal muss man eben auf Wind hoffen. Wenn dann aber so ein windschwacher Tag ist, dann hilft rechts und links das Fenster zu öffnen nicht viel, weil dann kaum Durchzug entsteht.
Mit Professor Stefan Ehmeis vom Karlsruher Institut für Technologie sprach ich über mehr Grün in den Städten gegen den Hitzestress.